Private Equity Talk, der Podcast des Private Equity Magazins.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts vom PE Magazin. Ich freue mich heute besonders über meinen Gast Sebastian Vogt, Partner bei der Digitalisierungsberatung HAI als Teil des Axel Springer Konzerns. Und mein Name ist Tim Junginger, ich bin Partner am Standort hier in München im Bereich M&A und besonders Private Equity. Und Sebastian, vielleicht möchtest du einleiten ein paar Worte zu dir und auch zu der Beratung HAI sagen.
Ja, erst einmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und danke an alle Hörer, dass ihr uns euer Ohr schenkt. Mein Name ist Sebastian Vogt. Wie Tim schon gesagt hat, bin ich Partner bei HAI. Wir sind eine Unternehmensberatung aus Berlin, ursprünglich mal von Axel Springer herausgegründet mit dem Fokus Digitalisierung, Transformation, Innovation, weil Axel Springer selber eine sehr starke Transformation hingelegt hat, macht mittlerweile über 95% seines EBITDAs mit digitalen Geschäftsmodellen, wo früher gedruckte Zeitungen waren. Und da kam einfach viel Interesse vom Markt. Wir wollen ähnliche Erfolge erzielen. Was müssen wir tun? Wir wollen nicht nur mit den klassischen Beratern arbeiten, sondern auch Leuten, die das in der Praxis umgesetzt haben. Und so haben wir HAI daraus als Beratung gegründet. Mittlerweile, 7 Jahre fast forward, machen wir deutlich mehr als das. Ich leite unser Pricing and Sales Consulting Team. Das heißt, wir helfen vor allem digitalen Geschäftsmodellen und vor allen Dingen PE-geführten Softwareunternehmen, IT-Services, E-Commerce-Unternehmen dabei, besser zu monetarisieren. Das heißt, Preisstrategien aufzusetzen, Preiserhöhungsprogramme zu fahren oder auch Preismodellwechsel erfolgreich umzusetzen.
Ja, prima, genau. Und Stichwort Private Equity ist auch genau der Grund, warum wir heute zusammensetzen. Da teilen wir uns unsere Mandanten und Kunden und gerade das Thema Portfolioarbeit ist gerade hoch im Kurs und deswegen vielleicht steigen wir mal ganz generell ein mit der Frage, warum das Pricing für Unternehmen so relevant ist.
Ja, also wir haben ja beim Pricing einen Fokus auf digitale Geschäftsmodelle, aber auch wenn ich die jetzt mal erstmal nochmal kurz ausklammere, so ist Pricing einfach der größte Gewinnhebel, den ein Unternehmen hat. Also die einfache Überschlagsrechnung, so banal sie ist, wenn ich 10% meine Preise erhöhe oder 10% mehr verkaufe oder 10% variable Kosten einspare oder 10% fixe Kosten einspare, dann hat eine erfolgreiche Umsetzung immer den größten Profithebel bei Pricing. Das heißt, erst einmal ist es das Effektivste und man könnte auch sagen, dass es der effizienteste Hebel ist. Denn oft ist eine Preiserhöhung jetzt nicht mit dem Aufwand verbunden, den ich zum Beispiel bei einem Kostenreduktionsprogramm habe, wo ich natürlich ganz andere Effekte habe, nicht nur auf die Stimmung, die Mitarbeiterzahl, die Produktivität. Bei Pricing mag ich ein paar Kunden verlieren, aber daran arbeiten wir ja, dass de facto wir eine Preiserhöhung zu sehr niedrigen und manchmal sogar Zero Churn umsetzen können.
Genau, sehr interessant. Und wie würdest du oder wie schätzt du das ein, im Blick der Private Equities aktuell auf diesen Gewinnhebel Nummer 1 Pricing?
Ja, jetzt hatten wir ja in 2023 ein relativ ruhiges Jahr im PE-Markt. Klar gab es Ausnahmen, aber natürlich nicht das Volumen der Vorjahre. Das heißt, viele PEs haben sich fokussiert mehr auf die Portfolioarbeit. Und da ist Pricing ja typischerweise einer der Top 3 Value Creation Hebel. Also klar, M&A und Buy and Build, das ist sozusagen, was jetzt ein bisschen ruhiger war. Dann Pricing, dann vielleicht Digitalisierung, Kostenersparnis und so weiter. Aber Pricing ist eigentlich immer in den Top 3. Und dementsprechend haben halt die einen, die machen das dann extern, die beauftragen dann uns oder noch 2, 3 andere Spezialisten in dem Gebiet. Oder viele haben ja auch mehr und mehr ihre Operation-Teams oder Portfolio-Teams aufgebaut und auch Pricing-Spezialisten neben den oftmals schon vorhandenen Kostenspezialisten, Restrukturierungsspezialisten sich dazugeholt in ihre eigenen Teams, um das Thema noch ernster anzugehen. Und nur vielleicht auch nochmal, um so ein bisschen zu zeigen, Magnitude von Pricing. Wenn ich jetzt eine Portfolio-Company habe mit, sagen wir mal, 10% EBITDA-Marge und ich schaffe es, eine 10%ige Preiserhöhung wirklich umzusetzen, dann ist meine Marge de facto danach quasi doppelt so hoch und das EBIT natürlich auch. Und dann habe ich dann am Ende auch einen doppelten Equity-Value nach dieser einfachen Multiplikationsrechnung. Und das schaffe ich halt mit anderen Hebeln nicht auf dem Gebiet. Und gerade auf dem, wo wir unterwegs sind, nämlich bei digitalen Geschäftsmodellen, wenn ich mal in so einen typischen Primary Case gehe oder vielleicht auch nur ein bisschen später, noch keine Riesenfirma, die erstmals von Private Equity übernommen wurde, das sind oftmals 30% möglich, weil der Inhaber, der vielleicht früher ein bisschen technologischer unterwegs war, jetzt nicht der ganz harte Preiskämpfer war, nie diesen Hebel so wirklich ausgeschöpft hat. Und Private Equity hat das, glaube ich, erkannt. Einer der ersten Hebel ist dann immer Preise hochfahren und dann hat sich oft ein Investment zu einem gewissen Maße dann auch schon rentiert.
Ja, wirklich sehr, sehr interessant und vielleicht dann auch die Frage, wann das Thema Pricing gerade für BEs das erste Mal auftaucht im Prozess. Das ist ja was, was man sich gegebenenfalls auch schon vorab sozusagen, wenn ich schon das Target mir anschaue, auch vielleicht anschaue, was für ein Potenzial habe ich beim Thema Pricing.
Ja, also das machen viele tendenziell natürlich eher bei den größeren Targets. Also wenn ich, klar, irgendwie eine Commercial DD mache ich irgendwie immer, eine Legal DD auch und irgendwann kommt noch eine Tech DD dazu und irgendwann kommt vielleicht auch eine Pricing DD dazu. Und ich würde das nicht bei jedem Unternehmen empfehlen. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie in Small Cap bin und in der Industrie bin, da brauche ich vielleicht keine Pricing DD. Wie eben gesagt, gerade bei Software und digitalen Geschäftsmodellen ist da in der Regel noch mehr Potenzial, dass wir sogar auch im Small-Cap-Bereich und auch bei Primaries, bei Unternehmen, die irgendwie 5 oder 10 Millionen Euro Umsatz machen, schon Pricing-DDs gemacht haben. Das heißt, da gucken wir uns relativ schlank in 2 bis 4 Wochen, sage ich mal, die Potenziale an, die typischen KPIs, wie schnell wächst das Unternehmen, wie ist die durchschnittliche Vertragslaufzeit, der Customer Lifetime Value, wie viel Rabatt vergeben wir, wie ist der Net Promoter Score. Und dann kann ich aus der Kombination ermitteln, ist da Pricing Power? Lohnt sich das länger anzuschauen? Ist das eine meiner Haupthypothesen für meinen Value Creation Plan oder ist es vielleicht doch eher ein bisschen sekundär? Aber ja, man kann es sich in der DD angucken und man kann es dann spätestens, gucken sich das die meisten dann wirklich danach an, als wie gesagt einer der Top 3 Value Creation Hebel. Wir haben da zum Beispiel so ein Produkt, das nennt sich Opportunity Check, Pricing Opportunity Check. Ist ähnlich wie eine DD, ein bisschen umfangreicher, wo wir dann halt wirklich jeden Stein umdrehen und uns gucken, wie stehen Listenpreise zum Wettbewerb, wie wurden Vertragsklauseln, Inflationsklauseln umgesetzt, wie ist die Rabattpolitik, wie ist die Win-Loss-Analyse, wie viele Deals gewinnen wir und so weiter und so fort, um halt eine Einschätzung zu kriegen, wo Potenziale stecken und dann natürlich auch, wie das Unternehmen sie umsetzen kann.
Sehr gut. Und vielleicht könntest du noch mal vielleicht uns auch darstellen, welche Arten von Pricing-Projekten es dann gibt und sagen, wie ihr vorgeht, wenn ihr eure DD oder euren Check gemacht habt.
Ja, der erste Schritt nach dem Closing im Pricing, den viele PEs mit ihren Unternehmen machen, ist eher taktischer Natur. Also da wird dann wirklich geschaut, haben wir unprofitable Deals, die wir vielleicht abkündigen wollen? Haben wir irgendwo überzogene Rabatte aus der Vergangenheit, die wir jetzt mal einkassieren? Gibt es Preisgleit, also Inflationsklauseln, wenn mal wieder so ein Jahr wie vor 2 Jahren kommt? Gibt es überhaupt Transparenz im Pricing? Wie viele Deals verlieren wir zum Beispiel wegen Pricing? Und so weiter und so fort. Also so ein bisschen taktischer Natur, ein bisschen kleiner. Das zweite ist dann meistens so ein strukturierter Preiserhöhungsplan. Also wenn ich dann wirklich weiß, wo stehe ich denn im Markt, dass ich mir irgendwie eine Value Map aufzeichne, sage, wo will ich stehen gegen meine Wettbewerber, wo stehe ich heute, wie kann ich meine Bestandskunden angehen, gibt es Unternehmen, Kunden, die ich vielleicht gar nicht anfassen sollte, gibt es sehr treue, die vielleicht auch wirklich zweistellig wachsen können im Preis, ohne dass wir hier ein Churn-Risiko haben, also Kundenclustern, vernünftigen Preiserhöhungsplan machen. Und dann gibt es noch so einen Spezialfall und auch noch einen Spezialfall vom Spezialfall, nämlich Preismodellwechsel. Also ich bleibe mal wieder bei dem Thema Software. Wir kennen das irgendwie alle. Früher haben wir Software gekauft, Lizenzen. Dann wurden die, also im Unternehmenskontext, auf unseren Unternehmensrechnern installiert. Und dann zahlt man oft so eine Wartungsgebühr. Das ist sehr häufig zum Beispiel im B2B-Enterprise-Kontext. Und mittlerweile gibt es natürlich alles auf Subscription, technisch auf SaaS, also liegt auf der Cloud und nicht mehr unbedingt auf der IT-Infrastruktur des Unternehmens. Und das hat ja auch ein Geschäftsmodell-Shift. Wie komme ich jetzt von dem Alten aufs Neue? Und das kann zum einen ein Preismodellwandel sein. Also will ich zum Beispiel weg von Preis per User oder Preis pro Transaktion hin zum Beispiel auf ein anderes Abo-Modell. Und wie gesagt, dieser Special Case SaaS-Migration oder Subscription-Migration ist dann auch nochmal ein ganz, ganz großer. Und hier reden wir dann oft nicht über die 10%, die ich gerade gesagt habe, oder wenn ich mal gut gelaunt bin, über 20%, sondern hier reden wir irgendwie über zwei bis dreimal ARR, also Annual Recurring Revenue, wie man hier wirklich erzielen kann. Also das ist dann wirklich eine massive Entscheidung, die dann aber auch tatsächlich oft ein PE-Case ist, weil sich das Unternehmen vielleicht vorher da nicht rantraut. 50% der B2B-Enterprise-Software in Deutschland läuft immer noch auf Lizenz. Also es gibt noch sehr, sehr viele Unternehmen, die so laufen. Aber wenn dann ein PE kommt, der das mehrmals gemacht hat, Und dann auch das Framework dazu mitbringt, dann ist auch das Management überzeugt und dann kann das einer der größten Hebel sein, wie man dann in der Halteperiode von 5 Jahren dann auch wirklich eine sehr gute Wertsteigerung erzielt.
Absolut, und ich glaube gerade die Kombination des Effekts sowohl aufs EBIT als eben auch auf das Multiple, dadurch, dass ich eben nicht nur sozusagen insgesamt profitabler werde, sondern auch mein ganzes Geschäftsmodell ein Stück weit umstelle, das ist wahrscheinlich gerade für PEs schon sehr, sehr interessant.
Und vielleicht, um da noch kurz zu ergänzen, also Pricing hat natürlich einen Effekt auf EBIT, klar, ne? Ich verdiene damit mehr Geld, aber tatsächlich, wenn ich das kommerzielle Modell ändere, beispielsweise in diesem Beispiel von Lizenz auf Subscription, also auf Abo, dann habe ich mehr Recurring Revenues, das wird vom Markt honoriert mit einem höheren EBITDA Multiple und damit habe ich so einen doppelten Effekt auf meinen Equity Value. Das heißt, jetzt zitiere ich jemanden aus meinem Podcast, also hört da auch gerne mal rein, Pricing Friends heißt der, da hat ein PE-Partner uns gesagt, wenn wir ein Lizenzunternehmen kaufen, dann hat das vielleicht ein Multiple von 10. Wenn wir das auf Subscription bringen und über Buy and Build auch ein bisschen größer, dann hat das vielleicht schon ein Multiple von 20. Und wenn wir dann noch eine SaaS-Migration machen und das technisch up-to-date bringen, dann ist das noch mehr. Also na, sein Zitat nicht meins, aber nichtsdestotrotz seht ihr dadurch, dass es halt nicht nur um kurzfristigen Effekt geht, wir verdienen ein bisschen mehr Geld, sondern auch das Geschäftsmodell mit einem modernen Pricing, mit einem modernen kommerziellen Modell auch aktualisiert werden kann.
Genau, und jetzt, wir haben jetzt schon viel gesprochen, auch über das Potenzial natürlich gerade bei digitalen Unternehmen und bei Softwareunternehmen etc. Wie sieht es denn jetzt aus bei den klassischen Industrieunternehmen, die ja teilweise ein komplett anderes Geschäftsmodell haben? Wie ist denn hier der Hebel Pricing und was seht ihr hier noch für Optimierungspotenzial?
Ja, also wenn ich mal meine 20 Jahre Pricing zurückdenke und ich denke jetzt an Maschinenbauer oder an Automobilzulieferer, ganz oft ist es ja so, dass die Maschine oder das Hauptprodukt vorne ja oft sehr kompetitiv bepreist wird, weil ich weiß, ich habe hinten irgendwie einen Servicevertrag hinten dran, der sehr stark monetarisiert werden kann. Oder genauso bei Spareparts von Autos. Am Anfang entscheide ich den Autokauf sehr stark auf Preis, aber wenn ich dann zu meinem BMW-Fachhändler gehe und neue Felgen brauche, dann habe ich halt keine Chance, als den Preis zu schlucken sozusagen, der mir dort aufgerufen wird als Konsument. Das heißt, es gibt ja auch je nach Produkt innerhalb eines Geschäftsmodells unterschiedliche Preiselastizitäten, also beim Kunden, also wie stark ich darauf reagiere. Und dementsprechend ist natürlich auch dort Pricing ein Riesenthema. Und wenn ich jetzt von diesem Geschäftsmodellwandel nochmal auf die Industrie schließen will, dann gibt es wie bei Software dieses Lizenz auf Subscription, das natürlich auch im Maschinenbau zum Beispiel. Also Trumpf als Beispiel verkauft ja nicht nur seine Maschinen, sondern vermietet die mittlerweile auch. Das ist so vielleicht das eine, also so die Laser-Cutting-Maschinen und so. Und das zweite ist, dass Maschinenbauer oder andere Industrieunternehmen ja auch Softwarelösungen bauen. Dass sie halt nicht nur, weiß ich nicht, die Maschine verkaufen, sondern dann noch eine Connected Manufacturing Softwarelösung draufsetzen, um die Produktivität zu steigern, das so aus Kundensicht, aber aus wirtschaftlicher Sicht dann auch Recurring Revenues wieder zu generiere, um damit dann mehr treue Kunden zu haben und am Ende natürlich wieder eine Unternehmenswertsteigerung zu realisieren.
Sehr interessant. Das heißt, wir sehen, also es ist also tatsächlich ist das Thema, kann das Thema Pricing auch bei verschiedenen Geschäftsmodellen relevant sein und bei fast allen Portfoliounternehmen kann man drüber nachdenken, ob ich da nicht noch Wertsteigerungspotenzial habe oder gegebenenfalls verbessern kann. Und vielleicht noch zum Abschluss die Frage, warum brauche ich dann Pricing-Beratung? Kann ich das selber machen und wo kommt ihr da sozusagen ins Spiel?
Ja, also Warren Buffett hat mal dieses berühmte Zitat gesagt, "The single most important decision in evaluating a business is pricing power." Ich würde das mal so übersetzen, ist, mit gutem Pricing kann man sehr viel Geld verdienen, mit schlechtem Pricing kann einem aber auch sehr viel Geld entgehen. Und ich glaube, das ist halt nichts, was ich jeden Tag entscheide. Ich muss jetzt nicht irgendwie ein Pricing-Team von 5 Leuten aufstellen, sondern es gibt viele Geschäftsmodelle, die sich Pricing alle 2 Jahre angucken müssen. Und dann hilft es wahrscheinlich, mutmaße ich, deswegen gibt es Leute wie mich, wenn man dann Experten hat, die das den ganzen Tag machen und das ganze Jahr lang machen und natürlich die Benchmarks wissen, die wissen, was der Wettbewerb macht, was Best Practices sind, wo es Hebel gibt und dass man dann so ein Pricing-Thema in, sagen wir mal, wenigen Wochen oder maximal Monaten auch effektiv umsetzen kann, weil da ja auch jeder Prozentpunkt, den ich mehr raushole, einfach Millionen an Gewinn und Unternehmenswertsteigerung heißen kann. Und deswegen, genau, machen wir das. Ich mache das mit meinem Team, mit sehr viel, vielleicht hört man es an meiner Redegeschwindigkeit, Motivation und Pathos. Ich glaube an das. Und genau, wenn die Hörerinnen und Hörer ebenso mal über Pricing reden wollen, dann genau, meldet euch gerne bei pricing@hy.co, hy.co, oder wir connecten uns auf LinkedIn.
So machen wir das. Also Sebastian, nochmal vielen Dank für diesen spannenden Einblick ins Thema Pricing. Wie gesagt, da ist die Schnittmenge zu unseren Mandanten, glaube ich, auf jeden Fall groß für die Themen, die unsere Mandanten beschäftigen, gerade in der Portfolioarbeit. Deswegen vielen Dank für deine Zeit und für alles Weitere. Die Kontaktdaten findet ihr bei uns auch unter dem Podcast und sonst natürlich jederzeit auch bei LinkedIn.
Vielen Dank, Tim, und danke an alle Hörer.
Danke fürs Zuhören. In unserem Online-Magazin unter www.pe-magazin.de halten wir Sie zu den aktuellen Themen der Private-Equity-Branche auf dem Laufenden. Schauen Sie gerne einmal rein oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Alle Podcast-Folgen gibt es im Magazin und als Abo unter Private Equity Talk überall dort, wo es Podcasts gibt.